Liebe Gemeinde, wir denken uns zurück in die Zeit der babylonischen Könige. Ein König saß mit seinen 1000 mächtigen Hofdamen und Herrschern zum Festmahl zusammen, tranken aus geraubten israelitischen Heiligtumsgefäßen reichlich Wein und lobten ihre babylonischen Götter. Für den lebendigen Gott Himmels und der Ehre ist das natürlich Gotteslästerung. Und da erschien an der Wand eine Hand und schrieb: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Das bedeutet: Gott hat dein Königreich gezählt und beendet. Man hat dich auf einer Waage gewogen und zu leicht befunden. Dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Das war die göttliche Beurteilung über den letzten babylonischen König Belsazar 539 vor Christus. Und in derselben Nacht wurde Babylon von den Medern und Persern erobert und der König getötet. Das war die Einleitung zu meinem Thema auf einer Waage gewogen. Auf unserem Plan, den wir in den Händen haben, sehen wir unter den Figuren ganz unten und auch ganz oben die Jahreszahlen. Und da ganz unten drunter nochmal einen Strich mit der Einteilung der Assyrer, der Babylonier und der Perser, sodass wir eigentlich aber im Mittelpunkt haben das Nordreich und das Südreich von Israel. Der Prophet Daniel fällt uns vielleicht noch besonders auf in der untersten Reihe bei den Propheten, denn die Propheten sind ja auch noch zusätzlich angegeben, ganz unten und ganz oben, und in der Mitte sind die zwei Königsreihen. Gott ließ das alles zu, was ich eben zur Einleitung gesagt habe. Das ist eine Grundhaltung. Jeder Mensch entscheidet sich, aber am Schluss, Gott wird jeden prüfen, ihn vors Gericht holen. Und da lese ich 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat Gott uns ein Maß gegeben, der Welt ein Beispiel gesetzt. Ja, man könnte es natürlich auch vergleichen mit der Festlegung oder mit der Eichung einer Waage, wo dann die Gesinnung der Menschen geprüft wird. Gott zeigt damit, was er von uns erwartet, was sein müsste, was gut wäre für uns, was er auch erhofft. Nämlich, einen Charakter sich prägen zu lassen durch den Geist Gottes, der Verständnis hat, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Liebe ganz groß geschrieben. Denn die deckt alles andere mit ab. Die Bibel hat für diesen Vorgang der Prüfung Begriffe gewählt, zum Beispiel gezählt und gewogen. Das ist außer Sprache des Alltages, was wir wohl verstehen. Wir haben natürlich jeder persönlich eine besondere innere geistige Vorstellung, aber jeder hat sie anders. Das bleibt uns auch überlassen. Wichtig ist nur, dass gezeigt wird, Gott nimmt's genau. Er lässt nicht alles fahren. Es geht nicht alles über die große Schippe, sondern er hat es wirklich auch dann noch in seiner Hand, es zu lenken. Und Gott kann man nicht täuschen. Also er wird nie einen Verkehrten bestrafen. Aber es kann sich auch, können sich auch nicht zwei auf eine Waage stellen und damit das Gewicht täuschen wollen bei Gott. Geht nicht. Jeder steht ganz allein vor Gott. Es geht nicht ums Ansehen der Person oder um sein Besitz, sein Kapital. Sondern Gottes Prüfung ist ganz gerecht und er geht tief hinein. Na, bei den irdischen Gerichten ist manchmal am Gebäude eine Figur dargestellt, eine Frau Justitia mit verbundenen Augen, einer Tellerwaage in der Hand, auf der anderen Seite ein Schwertgriff bereit, um zu zeigen, welche Macht doch das Gericht hat. Ja, die Macht ist zwar da, aber so wie das dargestellt ist, ist es im Leben nicht. Es wird anders gehandelt, ja oft grausam und egozentrisch von den Gerichten, dass manche vergeblich bzw. unrechtmäßig sitzen müssen. Aber es ist nun mal so, bei den Menschen menschelt es überall, aber bei Gottes Gericht geht's genau. Er hat auch auf der anderen Seite die Einsicht in unser Denken und kann Barmherzigkeit wirken lassen, was irdische Gerichte ja gar nicht weiter können. Und deswegen hat sich zur damaligen Zeit, als der König David sich vergriffen hatte, er hat in seiner Machtfülle gedacht, erzählt mir all seine Soldaten, wie viel hat er, wie viel kann er in den Kampf einsetzen. Das wollte Gott aber nicht. Er sollte Gott verlassen, sich nicht auf seine Soldaten verlassen. Und als ihm der Prophet das sagt, war der David erschrocken. Und nun überlegte er, na, wenn ich jetzt in die Hände der Feinde falle, bin ich in Ungnade. Aber wenn ich in die Hände Gottes falle, ich kriege zwar meine Strafe, aber ich weiß, Gott ist barmherzig. Gottes Barmherzigkeit ist groß. Gott verurteilt keinen Menschen, ohne ihn vorher gewarnt oder ermahnt zu haben. Ich denke jetzt an den ersten babylonischen König, der in der Königsreihe nicht drin ist, sondern hier unten bei der untersten Linie zu den Babyloniern noch gehört. Das war der Großkönig Nebukadnezar. Der ging auch in Gottes Lebensschule. Und wer die Bibel kennt, Daniel Kapitel 1 bis Kapitel 4, schildert diese Lebensschule für diesen Großkönig. Und er hat es gelernt. Einen Satz, einen Vers, das ist ein Endergebnis. Kapitel 4, Vers 34. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Wir freuen uns über diesen Ausspruch, dass der König das gelernt hatte. Ja, was nützt es aber, wenn es der Vorfahre gelernt hat, der erste Großkönig, wenn der letzte, der Weinselige, von dem wir am Anfang sprachen, es nicht mehr weiß oder will. Der König Belsazar musste nämlich von Gott hören, aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und du bist zu leicht befunden. Hier ist das Sprichwort wahr, wer nicht hören will, muss fühlen. Nun waren das ja aber heidnische Könige, der Nebukadnezar wie auch der Belsazar oder alle anderen, die dazu noch in der Zeit lebten. ob die Israeliten da ihre Aufgabe erfüllt hatten. Denn eigentlich sollten diese heidnischen Könige von den Israeliten lernen. Wir müssen da mal in die Geschichte der israelitischen Könige hineinschauen. Und die haben wir ja hier vor uns auf dem Plan. Die Könige sollten Vorbilder sein für die anderen Herrscher der Welt, für die Heiden. Gehen wir in das Südreich. Ihr seht es jetzt, das ist die untere Königsreihe. Könige, das seht ihr ja an den Kronen. Ne? Also die Südreichlinie beginnt zwar hier vorne mit dem Rehabeam, aber der interessiert uns heute nicht, sondern der Amasja interessiert uns. Den habt ihr so mittendrin. 796 bis 767. Er wurde von Gott auch beurteilt und das steht in der Bibel, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, aber nicht von ganzem Herzen. Also, worauf schaut Gott? Er schaut auf die Taten, die sieht man, aber er schaut auch auf das Herz, auf die innere Einstellung, auf die Gesinnung. Und da steht da, aber nicht von ganzem Herzen. Na, was war denn mit dem anderen Herzen, mit dem halben Herzen? Wenn wir ihn mal anschauen in der Darstellung, da sehen wir, die eine Hälfte ist weiß und die andere Hälfte ist schwarz. Ja? Das soll also dieser Unterschied sein in seiner Glaubenshaltung. Was war in seinem Herzen noch drin, was Gott nicht gefiel? Götzendienst und Ruhmsucht. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Und was daraus wird, das kann man sich auch ausrechnen. Nämlich, er wurde gefangen und getötet. Es folgte König Usia. Schaut's auf den Plan, da ist er mit drin. Da steht auch, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Aber dann kommt der Nachsatz, wie sein Vater Amasja. Da können wir dazu sagen, nur mit halbem Herzen. Dann steht aber weiter im Text, er suchte Gott, solange der Priester Secharja lebte und ihn unterwies in der Furcht Gottes. Und solange er den Herrn suchte, ließ es Gott ihm gelingen. Das ist ein gutes Musterbeispiel. Wer Gott sucht, wird merken, dass er das gute Ziel auch erreicht. Aber wenn er aufhört, ja dann, und das war eben dann beim Usia. Naja, er war groß geworden, aus der Führung des Secharja herausgekommen und hatte große Macht, wurde eigenwillig, hörte nicht mehr auf den Priester und fing an selber zu räuchern. Wer sollte da räuchern eigentlich im Tempel? Die Priester. Und er als König, ach, was bin ich, ne? Und fing an zu räuchern, wurde ermahnt, aber was nützte all das Ermahnen? Plötzlich wurde er aussätzig bis zum Lebensende. Schluss mit der schönen Herrlichkeit. Wir können sagen, die zwei Könige, die wir herausgegriffen haben aus dem Südreich, obwohl da steht, sie taten, was dem Herrn wohlgefiel, im Endeffekt war es nicht in Ordnung. Sie wurden gewogen und zu leicht davon. Sie waren kein Vorbild, obwohl sie die jüdischen Herrscher waren und eigentlich auch die Erziehung und die Wegweisung dazu bekamen. Nicht umsonst sind die Propheten da auch noch angegeben. So, jetzt gehen wir ins Nordreich, die obere Reihe der Könige. Der König Joasch, oder hier ist er als Kurzform Joas drin, auch so in der Mitte. Habt ihr es gefunden? Ja, gut. Da steht in der Bibel, dass er ein mutiger Kämpfer war, sogar gegen das Südreich. Und er besiegte diesen Amasja. Aber er tat, was dem Herrn missfiel. Er fiel in die Sünden seines Vorfahren. Ja, welcher war nun der Vorfahre? Sind ja viele Könige, aber es steht dann extra dann seines Vorfahren Jerobeam dem Ersten. Habt ihr den in der Linie vorne als allerersten? Ja, was hatte denn der Jerobeam der Erste getan? Das ist die Frage. Aber er merkt, zuvor war das Salomo. Und aus dem einen Reich wurden auf einmal zwei Reiche, das Nordreich und das Südreich. Also der Jerobeam hat es fertiggebracht, das Reich zu spalten. Das ist die eine Seite. Ja, und religiös sie abwärts zu führen. Denn er hat dann in seinem Reich zwei Heiligtümer hinsetzen lassen, zwei goldene Kälber in Dan und in Bethel, und das Volk aufgefordert, ja, ihr braucht nicht mehr nach Jerusalem zu gehen, ihr habt einen kürzeren Weg, also macht euch die Mühe nicht. Ne? Geht einfach dorthin nach Dan und Bethel und dient diesen zwei goldenen Kälbern, also praktisch Götzendienst. Und wenn einer auf den Weg des Götzendienstes gekommen ist und eigentlich Vorbild sein sollte, auf dem guten Wege, dann wissen wir auch, wie sein Lebensende war. Wir kommen zum König Jerobeam dem Zweiten. Das habt ihr dann auch wieder in der Königsreihe nach dem Joas, wie es da heißt, ne? Also seine Jahreszahl 793 bis 753. Er regierte in Samaria 41 Jahre und tat, ja was, gut oder böse, tat, was dem Herrn missfiel. Er trug sogar den Namen Jerobeam, wie der Jerobeam der Erste, der ja schon der Bösewicht war. Und dann, nicht nur, dass er den Namen trug, sondern er führte den Götzendienst auch wieder ein. Wie die Vorfahren. Kein Wunder, selbst wenn er ein mächtiger Kämpfer war, aber am Schluss war er unterlegen. Wir können also sagen, alle vier Könige, die vom Südreich, die zwei vom Nordreich, wurden wegen ihrer Halbherzigkeit, wegen ihrer Scheinfrömmigkeit, ihrer abgöttischen Art, erziehungsreif, na eigentlich noch mehr, gerichtsreif. Sie förderten Gottes Werk weg vom Wort Gottes, sie förderten die Kriege untereinander und damit waren sie eigentlich unbrauchbar in der Hand Gottes. Ja, aber wenn sie nun ermahnt wurden, ob in dieser Sonderstellung als König sie von Gott angenommen wurden, ob Gott ihnen vergeben hat. Es gibt aber eine Grundregel, nur wer Buße tut und das wirklich einsieht und sein Leben ändert, der wird gerettet werden, dem kann vergeben werden. Aber das war bei den Königen natürlich nicht Seltenheit, dass es so geschah. Also wenn wir diesen Plan insgesamt betrachten, müssen wir sagen, die gottlosen Könige sind nicht umsonst schwarz gemalt und die frommen weiß dargestellt. Und die breiten Gewänder zeigen den Zeitraum ihrer Tätigkeit. Und eigentlich ist es ein trauriges Bild. Warum? Weil Gottes Volk einmal geteilt worden ist in Nord- und Südreich und im Nordreich alles schwarz dargestellt wurden und im Südreich ist es so wechselhaft geteilt in der Glaubenshaltung. Aber woher kam es, dass trotzdem noch gläubige Könige dabei waren, wo also das Weiß dargestellt ist? Das kam daher, wie ich vorhin schon sagte, der Priester erzog den Nachwuchs. Ob es nur so eine Art Religionsunterricht war oder ob es Anteil war im Haushalt, das weiß ich nicht im Besonderen. Aber es kamen noch zusätzlich die Propheten, die von Gott gesandt waren und zur Buße aufriefen. Also war es noch möglich, gläubig zu leben. Ja, und wie stand es nun mit der jüdischen Führung über die Jahrhunderte zu ihrer Missionsaufgabe, die Gott ihnen ja gegeben hatte? Bis heute sind die meisten, so wie es der Apostel Paulus schon dargestellt hat vor 2000 Jahren, wir lesen das in Apostelgeschichte Kapitel 13, dort im Vers 46 und 47, Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen: Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Also Gott hat es trotzdem noch gut geführt, obwohl das Reich zerteilt wurde. Er hat immer noch Propheten geschickt, die daran erinnerten, aber sie sollten doch den lebendigen Gott im Himmel anerkennen und den Weg der Erlösung verstehen, der durch den Heiligtumsdienst durchgeführt wurde. Und wenn sie goldene Kälber anbeteten, war es Götzendienst und war es verwerflich, war es ein Gräuel. Aber diese Bereitschaft, Jesus Christus als den Messias anzuerkennen, den Gott geschickt hat, haben auch ein Großteil der israelitischen Könige nicht gehabt. Eigentlich bis heute nicht. Sie sind groß in der Politik, setzen sich durch und sogar die orthodoxen Juden haben viel zu reden in der Regierung. Aber was wirklich geschieht, lesen wir ja in der Zeitung oder in den Medien. Sie stehen genauso wieder unter diesem Wort gewogen. Ja, und wenn sie Jesus nicht annehmen, zu leicht gefunden. Aber nun gehen wir einen Schritt von diesen alttestamentlichen Königen zum Volk, das dem natürlichen Wiegen auf der Waage und dem Verkaufen bis heute nahesteht. Am einfachsten ist, man stellt sich das mal so vor, wie das im Orient ist, vielleicht im Staate Israel, eigentlich auch so, wie es hier in Deutschland noch früher war, als die Juden ihre großen Kaufhäuser hatten. Es wurde gehandelt. Und wer heute auf den Wochenmarkt geht, naja, das ist auch auf unseren Wochenmärkten ja auch so, da wird recht viel geschrien und angepriesen, lautstark angeboten und gehandelt. Es geht ja um Nachfrage und Angebot. Und es soll ja auch jede Packung und auch jedes Gewicht und jeder Wert stimmen. Wir haben Wünsche, da muss sich der Händler drauf einstellen. Es muss die Ware genügend groß sein, muss beste Qualität haben, muss haltbar sein und so sein, dass es für uns zum Nutzen ist. Das ist ein gottgegebenes Ziel dem Handel und uns, die wir kaufen. Die Ernährung soll Gesundheit erhalten und bessern. Und dazu gibt es gewisse Ordnungen. Gott hat gewisse Dinge auch in der Bibel geschrieben in Bezug aufs Essen. Naja, ich will jetzt nicht vom Essen reden, ich will mal vom Gewicht reden, weil ja von der Waage sprechen. Es gibt ja Riesenwagen, da fährt der ganze LKW drauf, der wird gewogen. Und wenn nicht das Ganze, dann wird ein Teil gewogen, die Kisten oder die Säcke mit einer Dezimalwaage. Oder wir zu Hause haben eine Personenwaage, was haben wir noch? Küchenwaage, Briefwaage. Wir sind für Ordnung. Es wäre schlecht, wenn wir es nicht so wären. Dadurch zeichnen wir uns als Deutsche auch aus. Und die Bibel ist auch dafür. Sie erwartet Ehrlichkeit, Korrektheit zum Wohle des Volkes. Und da gibt es ein Wort, Sprüche 16, Vers 11. Waage und rechte Waagschalen sind vom Herrn. Und alle Gewichte im Beutel, die sehr zur Waage nötig sind, sind sein Werk. Aber Betrug ist ein Gräuel. Also Ehrlichkeit währt am längsten. Stimmt. Aber eine andere Frage. Hast du schon mal deine Bibel gewogen? Fass sie mal an. Hast du gewogen? Ich habe gewogen 600 bis 1500 Gramm. Je nachdem, welche Bibel ich gewogen habe. Ne? Und das, unser Liederbuch, wir loben Gott. Na? Was meint ihr? 500 Gramm. Ein handliches Buch für jedermann zu gebrauchen. Für Haus- und Gemeindetätigkeit. Ist das Gewicht eventuell euch zu schwer, dass ihr es nicht mit in die Gemeinde tragen wollt? Zu Hause habt ihr es ja, hier hört ihr es ja. Ich weiß nicht. Also wir müssen uns überlegen, wie werden wir mit unserer Bibel vertraut? Denn wir wollen es ja begreifen, was da drin steht. Und vertraut werden wir mit einer Sache nur, wenn wir sie befühlen, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir drin lesen, wenn wir nachdenken oder mal abgefragt werden, auswendig lernen. Das ist der große Gewinn. Es kann ja mal sein, dass du mal keine Bibel bei dir hast. Ja? Also deswegen, wir wollen uns mit unserer Bibel üben, zu Hause üben und in der Gemeinde üben. Aber jetzt frage ich, was ist gewichtiger als jedes Gramm? Ist dir wichtiger das Format der Bibel? Oder ist dir wichtiger der Preis? Oder was ist dir gewichtiger? Ja, richtig, der Inhalt. Und wenn wir den Inhalt beim Lesen übertragen aufs ganze Glaubensleben, dann nehmen wir ein Wort aus dem Jeremia Kapitel 9. Jeremia 9, Vers 22 und 23. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, ob es eine Bibel ist oder was es auch sein mag, ne? Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Also, wir sehen, es ist wichtig, den Inhalt zu kennen. Und nicht nur zu kennen, sondern die Verbindung zu Gott zu suchen und ihn auch anzubeten und ihn zu lieben. Hast du schon mal eine schwere Last in deinem Leben, auf deinem Herzen gehabt? Wir sagen manchmal, wir tragen so einen schweren Stein auf unserem Herzen. Ich weiß nicht. Und da junge Leute wahrscheinlich noch nicht, die gehen drüber hinweg. Aber wenn man Verantwortung trägt, da kann schon mal sein, dass man eine schwere Last trägt. Denk an Hiob, der leidende Hiob auf einmal. Und er schrieb dann, wenn man doch meinen Kummer wägen und mein Leiden zugleich auf eine Waage legen wollte. Gott möge mich wiegen auf rechter Waage, so wird er erkennen meine Unschuld. Es geht ihm also wirklich um die innere Einstellung, dass er unschuldig ist. Selbst wenn er was getan hat, was vielleicht nicht recht war, wenn auch da irgendwelche Folgen auftreten. Aber es geht ihm um die Unschuld. Und das hat Gott auch gesehen. Und wie hat er das dem Hiob belohnt, dass er unschuldig ist? In seinem Denken und Handeln eigentlich auch. Er hat seine Kinder wiedergekriegt, hat also neue Kinder gekriegt, seine anderen sind ja umgekommen. Also Gott hat ihn belohnt. Woran sieht denn Gott unser Gewicht des Lebens? Die Bibel sagt, am Verhalten und am Reden. Matthäus 12, 37, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Ja, aber kann ich das alles, nur die Worte immer so genau nehmen? Es gibt doch zwei Menschen, die dasselbe sagen oder dasselbe tun und doch ist es ein Unterschied, es ist nicht dasselbe. Warum? Weil die Umstände verschieden sein können, die Beweggründe zu anderem da sind. Also innerlich, die Einstellung ist eine andere. Und auf die schaut Gott, da sagt uns die Bibel, Gott wägt und Gott prüft die Herzensgedanken. Gott weiß genau, ob in deinem Leben, besser gesagt in deinem inneren Leben, eine Versuchung ist, die du abgewehrt hast. Oder wie viel Ermahnung du nötig hattest, um das auch sein zu lassen, was nicht gut ist. Oder ob du wirklich gegen die Sünde gekämpft hast. Ja, wie weit soll ich denn kämpfen? Soll ich einmal abwehren? Soll ich zweimal wehren? Dreimal? Wie oft soll ich denn kämpfen? Na, ich lese ein Wort, Hebräer 12, Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Das ist ein hartes Wort. Aber Sünde ist auch so hart. Sünde fordert nämlich den Tod und den Tod will ich nicht. Also muss ich gegen die Sünde kämpfen und zwar bis zum Blut. Und wenn ich zu schwach gewesen bin und nachgegeben habe, ein Trostwort aus der Bibel, 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. Wenn uns unser Herz, sagen wir, unser Gewissen verdammt, die anderen mögen es ja gar nicht merken, aber mein Gewissen schlägt. Gott ist größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Er sieht unsere innere Not und die äußere, die sowieso da ist. Und was sagt der Psalmist? Gott, zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Es tut mir ja leid, dass ich es getan habe. Ich will es auch nicht wieder tun. Hilf mir dabei. Gottes Waage ist nicht gleich menschlicher Gerechtigkeit. Die Justitia, die verbundene Augen hat, die blinzelt so ein bisschen durch. Deswegen fragen ja andere erst, wenn sie eine Binde bei irgendeinem Spiel vor die Augen bekommen haben, siehst du wirklich nichts? Oder denken wir an die Waage, die verstellt worden ist beim Gericht. Oder dann das Schwert, das stumpf geworden ist. Ja, warum denn? Warum ist denn der Richter nicht recht habend? Weil man sich gegenseitig decken will und verstecken will. Christus war vor die Entscheidung gestellt. Da wurde die Ehebrecherin gebracht. Und er sollte sie verklagen, aber er wusste, die anderen, die haben ein schlechtes Gewissen. Und da sagt er, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und was zeigte sich? Keiner hat einen Stein geworfen. Alle haben sich schnell verdrückt. So ist wirklich die Gerechtigkeit der Menschen ungerecht. Aber bei Gott ist sie gerecht. Der Engel vom Altar ruft, ja, Herr Allmächtiger, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Wie schwer oder wie viel wiegt ein Sünder in den Augen Gottes? Die Bibel sagt, sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Das heißt, je mehr Leute zusammen sind, je mehr Leute dasselbe machen, weil es der andere ja auch tut, umso weniger wiegt der Mensch, der am Schluss ist, dass er zu leicht empfunden, weil er versucht hat, sich in der Masse zu verstecken, hinter den Ausschüssen, hinter irgendwelchen Gruppen. Aber es gibt kein Verstecken. Es kommt alles ans Licht. Darum wiege dich oder messe dich oder vergleiche dich auch nicht mit der Weltmeinung, sondern frage nach dem Willen Gottes. Ich habe ein Beispiel. Die adventistische Schwester Chamberlain in Australien erlebte, dass ein Dingo-Hund ihr Baby raubte. Da hat man gesagt, das gibt's doch nicht. Die Richter haben gesagt, du musst dran schuld sein, wir werden dich schon finden, wo die Sünde steckt bei dir. Und die Ankläger waren alle da. Viel Volks, das sie anklagte, viel Volks, das sie auch vertreten wollte. Sie sollte schuldig sein. Und erst nach 32 Jahren wurde sie schuldlos gesprochen und rehabilitiert. Warum? Weil man dann drei andere Fälle fand, die genauso lagen, dass der Dingo-Hund Menschen angriff. Und ein neuer Richterstand da war. Das war ein königliches Gericht, das sachlich, richtig arbeitete und Recht sprach. Und sie wusste von Anfang an, Gott ist gerecht, immer gerecht, und Gott weiß von Anfang an, dass ich unschuldig bin. Ich vertraue auf Gottes Gerechtigkeit. Und Gott hat sie ja dann auch insofern wieder gesegnet, dass sie nicht länger im Gefängnis saß. Ja, wodurch erhält unser Leben wieder Gewicht? Durch Gottes Hilfe, durch Gottes Angebot. Angebot bei Gott ist ein Erbarmen Gottes. Wir müssen einfach in Gottes barmherzige Arme uns fallen lassen. Nicht lange fragen, willst du mich annehmen? Er will dich annehmen, aber wirf dich in die Arme Gottes, wie ein Kind sich in die Arme der Eltern wirft. Der Hauptmann, der da gesagt hatte in Kapernaum, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst, dem wurde von Jesus gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Der Knecht wurde gesund. Aber es gehört zur Buße, das Schlussmachen mit der Sünde. Denn die Bibel sagt, wer seine Sünde leugnet, Sprüche 28, 13, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ich las in Bad Neuenahr bei Koblenz steht ein Denkmal des Grafen Hermann von Neuenahr. Darunter die Inschrift Non Plus, zu Deutsch nicht mehr. Seine Jugendzeit fiel in den 30-jährigen Krieg. Er hatte sich an Laster und Sünde gewöhnt. Doch auf einmal sollte er in die Regierung aufgenommen werden. Da traf ihn der Ruf Gottes. Er konnte der Wahrheit über sein vertanes Leben nicht ausweichen. Wie sollte er von der Sünde loskommen? Da gab ihm aber Gott die Kraft und er sprang auf, nahm das Würfelspiel und das Brett und warf es aus dem Fenster in den Schlossgraben. Nun nicht mehr! Der Becher flog hinterher. Nun nicht mehr! Und im Eingang ließ er einmeißeln die Worte Non Plus. Wenn er außen einging, wurde er immer wieder erinnert, nicht mehr. Ich denke an einen Herrn Kulka bei Cottbus, der wollte sein Rauchen sein lassen und wollte mir die Tabakspfeife geben. Ja, was soll ich mit der Erinnerung an seine Sünde? Ich hab's abgelehnt. Da hat er sich doch entschieden, die Tabakspfeife im großen Bogen in den Bach zu werfen. Er war sie los und damit aber auch diese Sucht, weil er sich ja in die Hände Gottes begab. Welch eine Freude, stellt euch das in dem Kreis der Familie vor. Am Anfang war nur die Mutter Adventistin. Dann wurde der eine Sohn getauft, der war schon zu der Zeit mit in der Gemeinde. Dann hat sich der Vater entschieden, weil sich der zweite Sohn entschieden hatte, das ist noch größere Geschichte bei dem gewesen, sodass die Freude der Familie groß war, wir konnten sie alle vier in die Gemeinde mitten aufnehmen. Ne? Also Christus sagte zur Sünderin, sündige hinfort nicht mehr, es muss Schluss sein. Und dann bringt die Buße eine Gewichtsveränderung. Es geht uns ja um das Wiegen. Die eigene Sünde abgeben und abwälzen. Weg damit. Ich habe in der englischen Gefangenschaft einen Reim kennengelernt, der hat mir gut getan. Roll, roll your burdens away. Roll, roll your burdens away. For Jesus has promised to take them all. Roll, roll your burdens away. Auf Deutsch? Rolle deine Last weg. Jesus hat verheißen, sie zu nehmen und sie ist weg. Ja, wer hat sie dann? Die Last, den Stein, die Beschwernis, die Sünde. Jesus hat sie weggenommen. Und was hat Jesus gemacht? Er hat für diese Sünde am Kreuz gelitten. Er hat sie also fortgetragen. Wir sind frei. Er hat dafür aber sein Leben gelassen. Das war für ihn ein großes Gewicht, was er einsetzte. Seine Gerechtigkeit, sein teures, heiliges Blut, wie ein Lamm, das am Kreuze starb, hat er eingesetzt, damit wir frei werden. Seine Gerechtigkeit hat er uns mitteil werden lassen. Aber nun im Grab, da er ja sündenfrei war, hat Gott ihn auch wieder aus dem Grab herausgenommen, auferstehen lassen und gen Himmel genommen. Sodass eigentlich seine Unschuld ihm wieder die Annahme bei Gott im Himmel erwarb und seine Hingabe erwarb uns ewiges Leben, verbucht in den himmlischen Büchern. Gott gibt uns nun die Kraft, und den Sieg über die Sünde, wir müssen nur kämpfen. Die Bibel gibt uns da manche Vorbilder, aber einen will ich nur noch erwähnen. Daniel, der auch von Gott gewogen wurde und seine Grundsatztreue, denkt an die 10 Gebote und an die Speiseordnung, die in seinem Leben ja auch dort in der Gefangenschaft in Babylon wichtig war, gab Gott ihm Weisheit und Anerkennung in der Staatsstellung und sein Gebetsleben bewahrte ihn vor der satanischen Überrumpelung, sodass in dem prophetischen Blick Gottes auch ihm die Zukunft offenbart werden konnte, auch eigentlich unser Leben, unsere Zeit. Und in diese Zeit müssen wir uns hineinversetzen, wie der Daniel in seiner Zeit war. Und ihm wurde vom Engel bezeugt, sein Glaubensstand bei der göttlichen Sicht, du bist von Gott geliebt. Wir haben es in der Luther-Übersetzung ein wenig anders. Du bist lieb und wert. Aber das ist das Wichtigste. Nein, ich will es anders sagen. Das ist das Gewichtigste unseres Lebens. Und das möge uns der Heiland schenken. Amen.